DW Menschen und Märkte.
Börse zwischen Lockdown und EZB. Weniger Arbeitslose, weniger Kurzarbeit. Reisen und Tourismus in Corona-Zeiten und was bringen die Milliardeninvestitionen in die Verkehrswende? Das sind unsere Themen. Ich bin Klaus Ulrich. Es sieht nicht gut aus. Die Corona-Infektionszahlen steigen. Ab kommender Woche wird es harte Einschränkungen geben. Teile der Wirtschaft werden vorübergehend stillstehen, nicht nur hier bei uns, sondern auch in vielen anderen Ländern. Die Börse reagiert darauf. Gestern gab es einen heftigen Kurseinbruch. Es dürfte nicht der letzte gewesen sein. Aus unserem Frankfurter Börsenstudio Bianca von der Au.
Zunächst heißt es aufatmen bei den Anlegern. Der DAX geht nach dem gestrigen Kursrutsch mit einem Plus in den Handel. So hart und teilweise existenzgefährdend die gestern beschlossenen Maßnahmen für einzelne Branchen sind. Die meisten Börsenwerte trifft es auf den ersten Blick nicht. Vor allem, weil die Industrie und das verarbeitende Gewerbe von den Maßnahmen verschont geblieben sind. Auf den zweiten Blick jedoch droht auch diesem stark exportorientierten Sektor Gefahr, meint Michael Girse, Fondsmanager bei der Union Investment.
Viel schlimmer als Deutschland geht es allerdings den südeuropäischen Ländern. Hier ist die Frage, inwiefern dort die Nachfrage einbricht, weil das sind für uns wichtigere Handelspartner. Also insofern ist nicht die Situation in Deutschland wichtig für die Wirtschaft und für die Börse, sondern die südeuropäischen, also unsere wichtigsten Handelspartner.
Die Sorge vor einem zweiten Stillstand wie im Frühjahr ist noch nicht gebannt. Zu frisch ist die Erinnerung daran, wie binnen kürzester Zeit die Nachfrage stockte, Lieferketten einbrachen und die Produktion stillstand. Ist so ein Szenario erneut denkbar? Jörg Krämer, Chefvolkswirt von der Commerzbank, glaubt nicht. Damals war auch China tief in der Rezession und viele Länder machten einfach ihre Grenzen dicht. Daraus hätten wir gelernt. Dennoch wird dieser zweite Lockdown aus Sicht des Ökonomen negative Folgen haben.
Denn die Hygieneanforderungen an die Geschäfte werden erhöht. Das heißt, vermutlich werden weniger Menschen einkaufen. Und das heißt natürlich auch weniger Nachfrage nach den Produkten, die beispielsweise die Autobauer oder andere Unternehmen herstellen. Also die gesamte Wirtschaft und damit auch die börsennotierten Unternehmen sind natürlich von diesem Lockdown betroffen. Und man kann eben nicht eine Volkswirtschaft ab- und anstellen wie eine Maschine, ohne dass es zu irgendwelchen Schäden kommt.
Doch steht die Europäische Zentralbank mit ihren milliardenschweren Hilfsprogrammen bereit, die europäische Wirtschaft zu stützen. Auch wenn EZB-Chefin Lagarde nach der heutigen Sitzung keine neuen Programme verkündet hat, hält sie sich weitere Notfallmaßnahmen offen. Kapitalmarktstratege Robert Halver von der Baader Bank geht davon aus, dass diese auch kommen werden.
Im Dezember, gehe ich davon aus, wird die EZB kräftig nachlegen. Sie möchte aber erst Klarheit haben. Oder anders ausgedrückt, noch ist die Kavallerie der EZB vielleicht im Stall, aber die Pferde sind schon gesattelt.
Entscheidend wird sein, wie sich die europaweit beschlossenen Lockdowns auf die Konjunktur auswirken. Die Folgen für die Wirtschaft sind und bleiben auch an der Börse mit die größten Unsicherheitsfaktoren.
Soweit Bianca von der Au. Trotz der Corona-Krise hat sich der Arbeitsmarkt in Deutschland zum Herbstanfang erholt. Im Oktober fiel die Zahl der Arbeitslosen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Doch auch deren Chef Detlef Scheele blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Denn bereits die erste Welle der Corona-Pandemie hat deutliche Spuren im Arbeitsmarkt hinterlassen. Birgit Harprath aus Nürnberg.
Auch Detlef Scheele hat gestern Fernsehen geschaut, gab der Chef der Bundesagentur für Arbeit zu, noch bevor er den Bericht zum Arbeitsmarkt in Nürnberg präsentierte.
Ich will durchaus sagen, dass der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit sich sehr gefreut hat, dass 16 Länder und die Bundesregierung einvernehmlich gehandelt haben.
Der Teil-Lockdown wird die Agenturen vor Ort im November sicher noch beschäftigen. Gaststätten, Hotels oder die Tourismusbranche werden den ein oder anderen Beschäftigten in Kurzarbeit schicken oder sogar entlassen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es kein Lockdown wie im März dieses Jahres ist, sondern es ist ein begrenzter über 4 Wochen. Und es ist die Hoffnung, dass sich durch diesen Eingriff die Infizierungszahlen in diesen 4 Wochen zurückdrängen lassen und dass wir ab Dezember wieder in einem Arbeitsmodus sind, den wir eben auch im Oktober gehabt haben.
Der weist eine deutliche Herbstbelebung auf, wie es die Bundesagentur bezeichnet. Allerdings wurden für den Bericht die Zahlen bis Mitte Oktober herangezogen, also bevor die Infektionszahlen nach oben schossen und der Teil-Lockdown verordnet wurde. 6% weniger Arbeitslose im Oktober, die Zahl der Menschen ohne Job sank im Vergleich zum Vormonat um 87.000. Das ist mehr Herbstbelebung als in vielen Jahren zuvor. Die Bundesagentur hofft, im Dezember dort wieder ansetzen zu können. Die Zahl der Kurzarbeiter geht auch zurück. Im Frühsommer, auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle, wurde für 6 Millionen Menschen das konjunkturelle Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Laut aktuellen Zahlen der Bundesagentur waren es im August nur noch knapp 2,6 Millionen.
Also wir haben ja immer befürchtet, dass wenn die Kurzarbeit zurückgeht, auch Entlassungen kommen und die Arbeitslosigkeit steigt. Das ist nicht der Fall. Der Rückgang der Kurzarbeit steht nicht im Zusammenhang mit steigender Arbeitslosigkeit. Das heißt, das Instrument hat offensichtlich eine Brücke gebaut in Beschäftigung und eben nicht in Arbeitslosigkeit.
Im Herbst zieht die Bundesagentur immer auch Bilanz für den Ausbildungsmarkt. Es gab in diesem Jahr weniger Bewerber, aber auch weniger Lehrstellen wurden gemeldet. Die Firmen lassen sich noch Zeit, warten ab, wie die Konjunktur sich entwickelt. BA-Chef Scheele hofft, die 6% Jugendlichen ohne Lehrstelle noch vermitteln zu können. Das Minus sorgt ihn.
Sie sind aber nicht alle pandemiebedingt. Das verarbeitende Gewerbe hat die Ausbildungszahlen zurückgefahren. Und es gibt Situationen, wo gesagt wird, wir haben immer gesucht und wir haben letztes Mal keinen gefunden. Wir ziehen uns mal aus dem Ausbildungsgeschäft zurück. Und es verlagert sich auch etwas von der Präsenzvermittlung von Ausbildung auf Online-Ausbildung. Die bekommen wir dann nicht so mit. Also es ist ein vielschichtiges Bild, aber es gibt keinen Einbruch.
Mehr Sorgen bereiten den Agenturen die Jugendlichen, die ihre Ausbildung beendet haben. Der Drang, neue Kräfte einzustellen, ist gerade in den Problembranchen Hotel- und Gaststättengewerbe, Tourismus oder auch verarbeitendes Gewerbe noch nicht ausgeprägt. Detlef Scheele fragt sich als Verantwortlicher natürlich auch, wie es um die Finanzen der Bundesagentur steht. Der November dürfte ihr teurer kommen als geplant, allein schon durch die Kurzarbeit im Teil-Lockdown.
Aber wir stellen uns nicht gerade auf eine neue Haushaltskrise ein. Wir gehen weiter von den gut 10 Milliarden Bundeszuschuss im nächsten Jahr aus und das werden wir schon hinkriegen.
Zur Not mit einem weiteren Zuschuss des Bundes.
Birgit Harprath berichtete. Die Corona-Infektionslage spitzt sich in ganz Europa weiter zu. Die EU-Kommission appelliert an die Mitgliedstaaten, ihre Sicherheitsmaßnahmen besser zu koordinieren, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Alleingänge, Chaos und Grenzschließungen wie im Frühjahr sollen dabei vermieden werden. Reisen soll weiter möglich sein, doch die Tourismuswirtschaft kann sich keine Hoffnungen machen. Aus Brüssel, Alexander Göbel.
Einsam steht das Mannequin Piss auf seinem Sockel im Zentrum von Brüssel. Ein Touristenmagnet ist das Männchen nicht mehr. Sein Lächeln ist durch eine Maske verdeckt. Die hohen Corona-Infektionszahlen, besonders in der belgischen Hauptstadt, schrecken viele Menschen ab. Für Deutsche ist Belgien ohnehin Risikogebiet. Die Lage in Europa sei düster, aber noch nicht verloren. So schätzt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die zweite Corona-Welle ein. Ihre Botschaft: Wir haben es selbst in der Hand.
Wir haben es diesmal mit zwei Feinden zu tun: dem Coronavirus selber und einer Corona-Fatigue, also einer zunehmenden Müdigkeit, was die Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona angeht.
Die EU-Kommission will erreichen, dass die Mitgliedstaaten sich enger absprechen, etwa bei Tests und Quarantäne, aber auch bei den mittlerweile 19 europäischen Corona-Apps, von denen bislang nur 3 miteinander kompatibel sind. Das Ziel: Corona eindämmen und zugleich Grenzen offen halten, Reisen grundsätzlich ermöglichen. Also es besser machen als noch im Frühjahr, als in Welle 1 viele Länder ihre Grenzen geschlossen hatten und ein Flickenteppich von Maßnahmen entstanden war. Der deutsche Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth.
Die Einschränkung der Reiseaktivitäten ist sicherlich der schwerste Eingriff. Und für uns ist es wichtig, dass wir die Prinzipien von Schengen, aber auch des Binnenmarktes, so lange wie irgend möglich aufrecht erhalten.
Deswegen gibt es jetzt die gemeinsame europäische Corona-Landkarte nach dem Ampelsystem. Je nach Infektionsrate werden einzelne Regionen als grüne, gelbe oder rote Zonen eingestuft. Erstellt und wöchentlich aktualisiert wird die Corona-Landkarte von der Europäischen Gesundheitsagentur. Österreichs Europaministerin Caroline Edtstadler bezweifelt, dass sich mit der Ampel das erneut drohende Chaos beim Reisen verhindern lässt.
Es liegt jetzt etwas auf dem Tisch, wo wir leider sehen, dass es von der Realität überholt worden ist. Es sind Kriterien, die zu wenig treffsicher sind. Denn wenn man sich's durchdenkt und durchrechnet, dann sind die meisten Regionen Europas auf dieser Landkarte rot gefärbt. Und eine Steigerung von Rot gibt es nicht.
Die EU-Kommission will deshalb nachlegen. Mittelfristig mit einem einheitlichen Test- und Quarantänekonzept, kurzfristig aber schon mit einem EU-weiten Formular, wie es bisher in einigen Mitgliedstaaten schon bei der Einreise verlangt wird. So sollen Kontakte besser verfolgt werden und Informationen grenzüberschreitend verfügbar sein.
Damit wir eben nicht so ein Patchwork haben, wie wir es oft sehen, wenn die Mitgliedstaaten alleine voranschreiten, sondern dass wir eine gemeinsame Herangehensweise und damit auch eine gemeinsame Form haben.
Also Reisen, ja, wenn sie geboten sind. Freier Warenverkehr in der EU, unbedingt. Aber Tourismus lieber nicht, empfiehlt der EU-Parlamentarier und Arzt Peter Liese, CDU. Die Hoffnung vieler EU-Länder, mit den geplanten Maßnahmen sei auch das Urlaubsgeschäft für den Rest des Jahres zu retten, will Liese schnell dämpfen.
Das ist keine Zeit, wo man jetzt über Reiseökonomie in diesem Sinne sprechen kann, dass es Lockerungen gibt. Und die Konzepte sind halt einfach nicht so sicher, dass nichts passieren kann. Deswegen müssen wir da jetzt leider sehr vorsichtig sein.
Angesichts der überall steigenden Infektionszahlen sei es aus der Zeit gefallen, so Liese, über sichere Reisekorridore nachzudenken. Auch wenn zum Beispiel die Kanaren, die Atlantikinseln vor der Westküste Afrikas, für Deutschland und Großbritannien aktuell kein Risikogebiet mehr seien.
So viel von Alexander Göbel. Der Bund investiert etwa bei der Bahn Milliardenbeträge in die Verkehrswende. Doch wie weit haben die Bundesländer diese Herausforderung angenommen? Das hat eine neue Studie vom Bahnbündnis Allianz pro Schiene untersucht. Einzelheiten von Johannes Frevel.
Wie ist es um Verkehrssicherheit, Lärm, Flächenverbrauch, Klimaschutz und Luftqualität bestellt? Experten haben im Auftrag des Bahnbündnisses Allianz pro Schiene geprüft, wie gut es bei diesen Themen vor Ort in den Bundesländern läuft. Das Ergebnis: selbst Spitzenreiter Baden-Württemberg habe sich nur bei 2/3 der Kriterien einen grünen Haken verdient, sagt Dirk Pflege, Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene.
Am besten unterwegs ist von allen Bundesländern Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat sich seit etlichen Jahren konkrete verkehrsspezifische Ziele gesetzt. Wir gucken aber auch sehr stark auf die tatsächlich erreichten Erfolge der Länder. Wir gucken also, sind die im Zielkorridor der selbstgesetzten Ziele und auch der Ziele der Bundesregierung. Und da schneidet Baden-Württemberg auch relativ gesehen ganz gut ab.
Am anderen Ende der Skala findet sich das Nachbarland Bayern. Dort gibt es weder Klimaschutzziele noch eine CO2-Verursacherbilanz für den Verkehrsbereich und zudem seit 1990 kaum nennenswerte Fortschritte bei der CO2-Verringerung, kritisiert die Vergleichsstudie. Hamburg ist mit seinem Hafen noch klares Schlusslicht bei der Luftqualität, kommt aber beim Klimaschutz im Verkehr bundesweit am schnellsten voran.
Da tut sich was in der Stadt. Im Moment ist Hamburg das einzige Bundesland, was die Chance hat, den CO2-Zielerreichungspfad im Verkehr tatsächlich zu erreichen, diesen Reduktionspfad. Alle anderen Länder werden nach den uns vorliegenden Daten die CO2-Minderungsziele im Verkehr verfehlen, teilweise sehr deutlich.
Berlin hat ein vergleichsweise gut ausgebautes Netz bei öffentlichen Verkehrsmitteln und zudem auf Einwohner gerechnet deutlich weniger Autos als andere Großstädte. Das zahlt sich nicht nur bei der Verkehrssicherheit aus. Nirgendwo in Deutschland gibt es je Einwohner weniger CO2-Ausstoß durch Verkehr. Verena Greichen, Vizechefin des Umweltschutzbündnisses BUND, kritisiert: in den meisten Bundesländern komme die Verkehrswende hingegen viel zu langsam voran.
Der Mobilitätsindex zeigt leider, dass bei der Verkehrspolitik in Deutschland noch viel falsch läuft. Es sind jetzt in den letzten Monaten viele Leute unterwegs gewesen, die sonst das Rad nicht so häufig benutzen. Und da muss man einfach sagen, die jetzige Infrastruktur wird dem in keinster Weise gerecht.
Das Fazit der Studie: bei der Verkehrswende haben die Bundesländer offenbar noch einen sehr steinigen Weg vor sich.
Ein Beitrag von Johannes Frevel war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.